Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Siebter und letzter Vortrag. Professor Dr. Joachim Grage. Die offene Gesellschaft als Antwort auf den Terror. Norwegen und die Anschläge vom 22. Juli 2011.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Vorlesung. Skandinavistik-Studenten gibt es zwar viele, aber nicht so viele. Ich bin es eigentlich gar nicht gewohnt, vor so einem großen Auditorium zu sprechen. Können Sie mich verstehen? Danke. Dann werde ich versuchen, dichter ans Mikrofon zu gehen. Geht es jetzt besser?
Auch nicht. Lauter machen. Aber mich haben Sie verstanden?
Ja.
Weil ich kleiner bin, ja.
Ich versuche es jetzt nochmal. Also ich höre mich jetzt sehr laut. Gut, alles klar. Ja, ich möchte gleich anfangen, um Ihre Geduld nicht zu sehr zu strapazieren. Meine Damen und Herren, der 22. Juli 2011 ist eines jener Daten, das in der Geschichte des Schreckens eingegangen ist. Vor allem wegen der Bilder von der Insel Utøya, auf der 69 Menschen brutal ermordet wurden, die meisten von ihnen Jugendliche. Es ist eines der Daten, an das man sich noch lange erinnert. Vielleicht wissen Sie noch, was Sie gerade gemacht haben, wo Sie waren, was Sie gedacht haben, als Sie die furchtbaren Nachrichten hörten. Wir alle wissen viel über diese Anschläge von Oslo und Utøya, wahrscheinlich mehr, als wir wissen wollen. Trotzdem habe ich mich als Skandinavist für dieses Thema entschieden, als ich im Herbst letzten Jahres gefragt wurde, ob ich etwas zu dieser Vortragsreihe beisteuern könnte, weil mich von Anfang an die Reaktionen der Norweger beeindruckt hat. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich im Rahmen der Zusammenarbeit im Zentrum für Sicherheit und Gesellschaft über Resilienz erfahren habe. Die Bedrohung durch und die Reaktion auf Terroranschläge stellt ja eines der zentralen Arbeitsgebiete dieses Zentrums dar. Und mir schien von Anfang an, dass Norwegen hier einen ganz eigenen Weg des Umgangs mit einer so schrecklichen Tat einschlägt. Denn in diesem Fall war das Ziel des Terrors und die Antwort darauf identisch. Es war die offene Gesellschaft. Für diejenigen unter Ihnen, die in den ersten Sitzungen dieser Reihe nicht dabei waren, will ich vorab noch einmal den Begriff der Resilienz erläutern, der in meinem Vortrag, Sie haben es schon in der Ankündigung gehört, eine wichtige Rolle spielen wird. Er lässt sich grob mit Widerstandsfähigkeit übersetzen und findet in zahlreichen Wissensbereichen seine Anwendung. Bezogen auf soziale Systeme, so wie ich ihn verwende, bezeichnet er die Fähigkeit, Schadensereignisse wie etwa einen Terrorangriff so zu verarbeiten, dass keine dauerhaften Verletzungen übrig bleiben. So hat es unser Jurist Herr Perron in der ersten Sitzung dieser Vorlesungsreihe ja definiert. Das Resilienzkonzept löst damit das Konzept der Prävention als zentrales Leitbild der Sicherheitsforschung ab. Geschuldet ist dieser Paradigmenwechsel in der Forschung der Einsicht, dass sich nicht alle Schadensereignisse vorhersehen oder abwenden lassen. Das gilt für Verbrechen wie auch für Naturkatastrophen. Wie lässt sich nun dieses Konzept auf Norwegen anwenden? Was kann man über Resilienz lernen, wenn man auf Norwegen schaut? Eigentlich liegt natürlich dieses Thema für mich nahe. Ich bin Skandinavist und andererseits liegt es nicht nahe, denn ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftler, nicht Politologe, Soziologe oder Historiker, obendrein auch noch nicht einmal ein Norwegen-Experte. Insofern stellt dieser Vortrag für mich eine Herausforderung dar. Ich gehe von dem aus, was ich einigermaßen kenne, die Geschichte Norwegens und die Herausbildung einer nationalen Identität, die meines Erachtens ganz entscheidend dafür ist, zu verstehen, was die Attentate für Norwegen bedeuten. Mein Vortrag gliedert sich in folgende Punkte. Ich gehe also zunächst, wie angekündigt, auf die nationale Identität Norwegens ein und beleuchte die historischen Wurzeln, die ich meine, dass man sie kennen muss, um diesen Sachverhalt, um den es mir geht, zu verstehen. Dann beschäftige ich mich mit Norwegen als Wohlfahrtsstaat, mit seinem politischen System und anschließend mit dem Selbstverständnis der Norweger als ein Land mit einer offenen Gesellschaft. Ich versuche zu umreißen, was eine offene Gesellschaft für Norweger ist. Dann geht es um die Ereignisse des 22. Juli, allerdings nicht in der Form, dass ich Ihnen nochmal erzähle, was passiert ist, das wissen Sie. Ich möchte gleich eine Analyse der Ereignisse vornehmen. Dann gehe ich etwas grundsätzlicher nochmal auf das Thema Resilienz ein und ich formuliere es als das Paradox der Resilienz, als etwas in sich eigentlich Widersprüchliches und ich werde Ihnen das natürlich erläutern. Am Schluss beschäftige ich mich mit drei Punkten mit der Reaktion der Norweger auf die Anschläge. Und zwar gehe ich den verschiedenen Punkten der Resilienz nach, die ich Ihnen dann vorher auch noch mal kurz präsentieren werde. Es geht einmal um Prävention, es geht um direkte Reaktionen und um die Langzeitverarbeitung des Ereignisses, soweit man davon nach einem Jahr sprechen kann, um eine Rückkehr zur Normalität, die ich mit einem Fragezeichen versehe. Zunächst also zu Norwegens nationaler Identität. Das Bombenattentat in Oslo und das Massaker auf Utøya wurden schon sehr früh als historischer Einschnitt bezeichnet, der in der jüngeren Geschichte Norwegens nur vergleichbar mit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs ist. So äußerte sich beispielsweise Ministerpräsident Jens Stoltenberg wenige Stunden nach den Attentaten. Es war ein Angriff auf Norwegen. Tatsächlich hat es einen terroristischen Akt vergleichbaren Ausmaßes bislang weder in Norwegen noch in Skandinavien gegeben. Gleichwohl hatte Schweden bereits mit den Attentaten auf den charismatischen Ministerpräsidenten Olof Palme und auf die Außenministerin Anna Lindh Erfahrungen mit Anschlägen auf Repräsentanten der Demokratie machen müssen und vor einigen Jahren auch fremdenfeindlich motivierte Mordanschläge auf Migranten erlebt in Malmö. Davon haben Sie wahrscheinlich auch aus der Presse erfahren. Dänische Einrichtungen außerhalb des Landes waren in der jüngsten Vergangenheit im Zusammenhang mit den sogenannten Mohammed-Karikaturen angegriffen worden. Nun, nach diesen Anschlägen, hieß es, habe auch Norwegen seine Unschuld verloren. So hieß es in vielen Kommentaren. Ein zweifelhafter Befund, will ich meinen, und auch eine zweifelhafte Metapher, so als sei das Land schuld an der Gewalttat oder als handle es sich um eine Entjungferung, als einen irgendwann zu vollziehenden Schritt auf dem Weg ins Erwachsensein. Der Zeit vor den Anschlägen wird damit der Status einer unbeschwerten Kindheit zugeschrieben. Das ist zu einfach gedacht, zielt aber auf den Status einer zweifellos relativ friedlichen Gesellschaft, in der eine Konfliktlösung durch Gewalt verpönt ist. Norwegen ist eine alte Nation und ein junger Nationalstaat. Ein Königreich Norwegen gibt es bereits seit 872, als König Harald Haarfagri, Schönhaar, Harald Schönhaar, was für ein schöner Beiname, als König Harald Haarfagri das heutige Westnorwegen unter seiner Krone vereinte, gewaltsam natürlich. Der mittelalterlichen Blütezeit schloss sich die Zeit unter schwedischer und dänischer Herrschaft an. Offiziell eine Doppelmonarchie wurde Norwegen ab 1536 von Dänemark aus regiert. Dies änderte sich erst mit dem Frieden von Kiel 1814, als Dänemark infolge der Napoleonischen Kriege Norwegen an Schweden abtreten musste, das dafür Finnland an Russland verlor. Die Norweger begehrten gegen diesen Kuhhandel auf, versuchten einen eigenen König zu etablieren und beriefen eine Nationalversammlung ein, die dem Land am 17. Mai 1814 eine Verfassung gab, die auch Bestand hatte, als das Land kurz darauf unter die schwedische Krone kam. Als wie wichtig dieses Ereignis empfunden und alljährlich auch memoriert wird, zeigt sich daran, dass der 17. Mai als Gründungstag einer demokratischen Gesellschaft der norwegische Nationalfeiertag ist. Die sogenannte Unionszeit mit Schweden ab 1814 dauerte bis 1905, als sich Norwegen im friedlichen Einvernehmen vom großen Bruder im Südosten trennte. In der damaligen Volksabstimmung votierten 99,9% der Norweger für die Eigenständigkeit des Landes. Das also erst vor gut 100 Jahren ein souveräner europäischer Nationalstaat wurde. Das änderte sich dann erneut während des Zweiten Weltkriegs, als Norwegen unter deutscher Besatzung stand und die demokratisch gewählte Regierung und der König ins Exil gingen. Während dieser Zeit wurde das Land von norwegischen Nationalsozialisten regiert. Die Aufarbeitung dieser schwarzen Phase in der norwegischen Geschichte kam trotz spektakulärer Prozesse gegen die Nationalsozialisten und deren Sympathisanten, zu denen unter anderem auch der Schriftsteller Knut Hamsun zählten, nur sehr schleppend voran. Die lange Phase der Fremdbestimmung führte zu einer ausgeprägten nationalen Identitätsstiftung in Norwegen. Sie sehen das, wenn Sie am 17. Mai in Norwegen sind. Das Land ist blau, weiß, rot. Überall sehen Sie Fahnen. Auch Auslandsnorweger begehen diesen Tag unter anderem am skandinavischen Seminar übrigens, wo wir immer auch eine Feier haben. Das gehört für Norweger einfach dazu. Und diese Identitätsstiftung begann schon im Laufe des 19. Jahrhunderts. Das Bewusstsein einer nationalen Einheit ist sehr weit verbreitet, obwohl das Land sehr groß und dünn besiedelt ist, was zumindest bis Mitte des 20. Jahrhunderts die interne Kommunikation ja erschwerte. Die Lebensumstände zwischen dem Süden mit der Hauptstadt Oslo und dem Fjordland im Westen und dem Nordkap, das ja bekanntlich weit nördlich des Polarkreises liegt, die sind sehr unterschiedlich. Und groß ist auch die Vielfalt an Dialekten. Das kleine Land leistet sich zwei Landessprachen, von denen sich die Majoritätssprache, das sogenannte Bokmål, in Schrift, Lexikon und Formenbildung nah am Dänischen orientiert, während das sogenannte Nynorsk eine Art Synthese aus westnorwegischen Dialekten darstellt. Das führt bei allen Konflikten aber keineswegs zu einer Spaltung des Landes, sondern vielmehr zu Aufgeschlossenheit und Toleranz. Man spricht in verschiedenen Sprachen, aber man gehört trotzdem einer Nation an und man kann sich natürlich untereinander auch verständigen damit. Relativ spät, das sei noch am Rande bemerkt, wurden allerdings erst die verschiedenen samischen Sprachen als Minderheitensprachen anerkannt und unter sprachenpolitischen Schutz gestellt. Wie alle skandinavischen Länder ist Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg ein moderner Wohlfahrtsstaat mit universalen Sozialrechten, hohen Sozialausgaben, die aus Steuer finanziert werden, und einer hohen Umverteilungskapazität. Für soziale Dienstleistungen ist der Staat zuständig und im Ranking sozialer Gerechtigkeit nehmen die kontinentalskandinavischen Länder inklusive Finnland regelmäßig die 4 Spitzenplätze ein. In Norwegen wird das hohe Niveau der sozialen Sicherungssysteme noch dadurch begünstigt, dass das Land über große Erdölvorkommen in der Nordsee verfügt. Und diese Erdölvorkommen wurden zunächst von einer staatlichen, später von einer teilprivatisierten Gesellschaft, der Statoil, erschlossen und deren Erträge fließen in sehr hohem Ausmaß in die Staatskasse. Ein großer Teil des damit erwirtschafteten Geldes ist langfristig angelegt in staatlichen Ölfonds, die ausschließlich ausländische Investitionen tätigen dürfen und die der Zukunftssicherung des Landes dienen. Während in den anderen nordischen Ländern in den letzten Jahren viele soziale Dienstleistungen dereguliert und entstaatlicht wurden, wird dieser Bereich in Norwegen noch immer weiter ausgebaut. Der materielle Wohlstand begünstigt natürlich auch den sozialen Frieden. Doch auch schon vor dem Ölboom der 1970er Jahre wurde die politische Kultur hier wie in Skandinavien allgemein von dem bestimmt, was Politologen eine konsensuelle Demokratie nennen. Prägend dafür sind gesellschaftlicher und politischer Konsens sowie Pragmatismus im parteipolitischen Wettbewerb und die Einbeziehung breiter gesellschaftlicher Interessen in den politischen Entscheidungsprozess, wie der ehemalige Freiburger Politikwissenschaftler Sven Jochem in seinem jüngst erschienenen Buch über die politischen Systeme Skandinaviens schreibt. Typisch für diese Art der Demokratie ist ein breites, im Parlament vertretenes Parteienspektrum sowie die Häufigkeit von Minderheitsregierungen, die für ihre politischen Vorhaben also wechselnde Mehrheiten suchen müssen, ohne dass das, wie etwa in Deutschland, als destabilisierend empfunden wird. Typisch dafür ist auch die zentrale Rolle sozialdemokratischer Parteien, wenngleich diese nicht unbedingt überall jeweils die stärkste politische Kraft darstellen. In Norwegen ist dies die Norske Arbeiterparti, jene Partei, die auch das Ziel der Anschläge vor einem Jahr war. Sie bildete in den letzten Jahren 14 der insgesamt 25 Regierungen seit 1960, wobei sie seit 2005 eine Koalition mit der Sozialistisk-Venstre-Partie und mit Centerpartiet eingegangen ist. Das ist eine rot-grüne Koalition, kann man sagen. Vor allem ein Gesicht verbindet man mit der norwegischen Sozialdemokratie, nämlich das von Gro Harlem Brundtland. Sie war 1981 für kurze Zeit die erste Ministerpräsidentin Norwegens überhaupt und regierte das Land dann von 1986 bis 1996 mit einjähriger Unterbrechung durch eine andere Regierung. In ihrem Schatten standen alle nachfolgenden Politikerinnen und Politiker der Arbeiterpartei, auch Jens Stoltenberg, der von 2000 bis 2001 und dann wieder seit 2005 regierte. Mit ihm hatte die Partei 2001 zwar das historisch miserable Ergebnis von 24% eingefahren, das er 2009 wieder dann auf 35% steigern konnte, und er galt eher als blass. Doch mit seiner besonnenen Reaktion auf die Attentate vom 22. Juli hat er sich national wie international große Anerkennung erworben. Eine weitere politische Kraft spielt im Zusammenhang mit den Attentaten eine ganz wichtige Rolle. Es ist die sogenannte Fortschrittspartei, Fremskrittspartiet. Und das ist eine der rechtspopulistischen Parteien, wie sie in allen kontinentalskandinavischen Ländern seit den 1980er Jahren hervortraten. In der Regel auch Wahlergebnisse zwischen 10% und 25% einfahren. Und in Dänemark beispielsweise, dort mit der Bezeichnung Folkepartie, sogar einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Politik der Regierung hatten. Bei der Wahl zum Storting, dem norwegischen Parlament, erhielt die Fortschrittspartei im Jahr 2009 22,9% und war bei der Wahl 2005 nach den Sozialdemokraten die zweitstärkste Kraft. Programmatisch vereint die Partei neoliberale, sozialkonservative und rechtsextremistische Positionen. Man ist für die Privatisierung staatlicher Unternehmen, für Steuersenkungen und gegen die für die Zukunftssicherung eingesetzten Ölfonds, gegen Frauenquoten und gegen den Zuzug von Migranten, insbesondere jener außerhalb des sogenannten europäischen Kulturkreises. Von 1999 bis 2006 war auch der Attentäter Anders Behring Breivik Mitglied der Partei. Dann distanzierte er sich von ihr, weil sie ihm zu lasch war, wie er sagte. Und er war sogar zeitweise auch Ortsverbandsleiter dieser Partei in einem Bezirk in Oslo. Von den Anschlägen hat sich die Partei selbstverständlich distanziert, allerdings auf eine zweifelhafte Weise. Nach der Tat sagte die Vorsitzende Siv Jensen zwar, jetzt seien alle Norweger junge Sozialdemokraten, doch diese Worte der Solidarität wurden konterkariert durch die Äußerung, genauso abscheulich wie die Attentate seien die Versuche ihrer Partei, eine Mitverantwortung in die Schuhe zu schieben, wofür sie sich dann nach heftigen Protesten wieder entschuldigte. Die Wortwahl werde sich ändern, kündigte sie an. Seither hat Siv Jensen Kreide gefressen, kann man sagen. Von einer schleichenden Islamisierung Norwegens spricht sie nicht mehr, seit auch Breivik diese Formulierung verwendet hat. Aber die Positionen sind wohl dieselben geblieben. Bei der Kommunalwahl im Herbst 2011, wenige Wochen nach den Anschlägen, hatte die Partei deutliche, wenngleich nicht dramatische Stimmverluste zu verbuchen. Neueste Umfragen sehen sie allerdings landesweit wieder bei 20%. Die Erfolge der Fortschrittspartei zeigen, dass das lange Zeit propagierte gesellschaftliche Selbstverständnis der Norweger längst brüchig geworden ist. Zentrale Werte einer offenen Gesellschaft wie Toleranz gegenüber Andersdenkenden und anderen Lebensentwürfen, Vertrauen, der Wunsch nach Chancengleichheit, das Ziel eines sozialen Friedens und des Ausgleichs der Lebensverhältnisse, Solidarität mit Benachteiligten und Schwachen und die Verantwortlichkeit aller für das Gemeinwohl. All diese Ziele werden zwar von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen, zugleich aber auch immer öfter hinterfragt. Norwegen ist das Land, in dem die Gleichstellung der Geschlechter so weit fortgeschritten ist wie in kaum einem anderen Land der Welt. Übrigens auch dank einer Frauenquote für die Wirtschaft. Norwegen hat als erstes Land der Welt 1981 ein Antidiskriminierungsgesetz eingeführt, das die ungleiche Behandlung von Personen beispielsweise aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verbietet. Norwegen ist das Land auch, in dem die Einkommensverhältnisse aller Bürger veröffentlicht werden. Jeder kann sich darüber informieren, was sein Nachbar oder sein Chef verdient, beziehungsweise was er dem Finanzamt gemeldet hat. Die darin zum Ausdruck kommende Offenheit steht nicht im Widerspruch zur ausgeprägten nationalen und regionalen Identitätsbildung, sondern verstärkt eher noch den Stolz darauf, in einer im Großen und Ganzen funktionierenden Gemeinschaft zu leben. So viel lässt sich bei aller Skepsis gegenüber solchen pauschalen Aussagen über eine nationale Mentalität wohl festhalten. Der Spiegelautor Christoph Schwennicke hat Norwegen treffend als eine Nation von Nachbarn bezeichnet. Denn einerseits ist die Bevölkerungszahl klein genug, um ein kleinmaschiges soziales Netz auszubauen. Andererseits ist in einem insgesamt recht dünn besiedelten Land gute Nachbarschaft zweifellos ein anzustrebendes soziales Ideal. Man kann dieses gesellschaftliche Selbstbild auch mit der Vorstellung vom Volksheim in Verbindung bringen, die der schwedische Sozialdemokrat Per Albin Hansson 1928 für sein Land propagierte. Das ist das Bild, mit dem sich die Schweden im 20. Jahrhundert identifiziert haben, aber man kann das eigentlich für alle skandinavischen Länder cum grano salis anlegen als Leitbild. In diesem Bild, in dieser Vorstellung wird die Gesellschaft mit einer familiären Gemeinschaft gleichgesetzt, in der man füreinander einsteht und sich gegenseitig unterstützt. Das bald zum geflügelten Wort gewordene Volksheim ist ein zentrales Ideologem des skandinavischen Wohlfahrtsstaates. Vielleicht lässt sich gerade in dieser Metapher aber auch das Unbehagen an der skandinavischen Konsenskultur zum Ausdruck bringen. Das familiäre Heim ist ja nicht per se demokratisch organisiert. Es ist oft durch Bevormundung und starre Hierarchien geprägt und Konflikte werden in Familien ja oftmals auch gerne unter den Teppich gekehrt. Neben dem zentralen Versprechen der Geborgenheit drückt es auch große Erwartungen an Loyalität und Konformismus aus. Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Umso größer ist das Entsetzen, wenn ein Angriff auf die familiäre Gemeinschaft nicht von außen, sondern von innen kommt. So auch in Norwegen vor einem Jahr. Und damit komme ich nun also zu der Frage, was eigentlich am 22. Juli 2011 passiert ist. Durch den Jahrestag der Anschläge am vergangenen Sonntag sind die Ereignisse des 22. Juli erneut in den journalistischen Medien in Erinnerung gerufen worden, sodass ich sie hier nicht erneut darzustellen brauche. Ich will stattdessen untersuchen, in welcher spezifischen Weise das Attentat und das Massaker auf einen Angriff auf die norwegische Gesellschaft oder auf bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft darstellen. Ich will diese Anschläge nicht zu symbolischen Zeichen überhöhen. Ich vermeide übrigens auch den Namen des Attentäters zu nennen. Sie werden nachher erfahren, warum. Aber ich meine, dass die Art und Weise, wie die Taten verübt wurden, Bedeutung hat. Und man wird wohl kaum leugnen können, dass diese Taten auch etwas ausdrücken sollen und tatsächlich auch etwas ausdrücken. Zunächst lässt sich feststellen, dass es sich um zwei hinsichtlich der Vorgehensweise durchaus verschiedene Anschläge handelt. Einmal wird eine Autobombe im Regierungsviertel der Hauptstadt gezündet. Die Anzahl der Opfer war vorher nicht kalkulierbar. Auch die Wirkung der gewaltigen Explosion auf die Gebäude war nur abschätzbar. Durch den Ort des Anschlags allerdings wird der Symbolwert deutlich. Der Attentäter hat es hier im buchstäblichen wie im bildlichen Sinne auf das Zentrum der Macht abgesehen. Er ist selbst nicht unmittelbar Zeuge seiner Tat, ganz anders als beim zweiten Anschlag. Auch der Ort ist dort ganz anders. Nicht das Zentrum der Hauptstadt, sondern die idyllische, abgeschiedene Natur, die für die norwegische Identität eine wesentliche Rolle spielt. Doch der Symbolwert dieses zweiten Verbrechens, das in seiner Brutalität jegliche Vorstellungskraft zu sprengen scheint, liegt noch in einem anderen Merkmal. Auf der Insel Utøya findet zu dieser Zeit ein Jugendcamp der regierenden Sozialdemokratischen Arbeiterpartei statt. Die Opfer sind also gezielt ausgewählt. Der Anschlag auf die Zukunft der Partei, auch hier buchstäblich und bildlich zugleich. Viele junge Menschen, aus denen die Partei später ihre Elite rekrutiert hätte, sterben an diesem Tag. Die Bedeutung dieses Ortes wird daran deutlich, dass noch am Freitagmittag Gro Harlem Brundtland auf der Insel zu Besuch war und dass einen Tag später Ministerpräsident Stoltenberg dorthin reisen wollte, um zum Nachwuchs der Partei zu sprechen. Als er von dem Anschlag in Oslo erfuhr, arbeitete er nach eigenen Angaben gerade an seinem Redemanuskript für Utøya. Auch wenn der Täter kein Manifest von gut 1500 Seiten hinterlassen hätte, dürfte man seine Botschaft verstanden haben. Er sieht sich als Herrn über Leben und Tod, kann aus der Ferne wie aus der Nähe töten, kann dort mit einem Schlag ein ganzes Stadtviertel zerstören und hier im letzten Moment entscheiden, wen er am Leben lässt und wen er hinrichtet. Nirgendwo, so will er wohl Glauben machen, kann man vor ihm sicher sein und auch die Gemeinschaft, das Kollektiv, bildet keinen Schutz. Sein Terror richtet sich nicht nur gegen eine bestimmte politische Partei, sondern zugleich gegen die Vorstellung von Geborgenheit und Sicherheit, von Solidarität und sozialem Miteinander. All dies ja zentrale Leitbilder des norwegischen Wohlfahrtsstaats, den die Arbeiterpartei entscheidend geprägt hat. Die dezidiert anti-islamischen und ausländerfeindlichen Motive werden allerdings erst aus dem kurz vor den Anschlägen über das Internet verschickten Pamphlet herausgreifbar. Denn nicht die Vertreter der als fremd empfundenen Kulturen sind das Ziel, sondern die eigenen Landsleute, die sich für deren Integration und für die Öffnung der norwegischen Kultur gegenüber den Migranten engagieren. Der Anschlag geht also gegen die eigene Gesellschaft und gegen deren grundlegende Werte. Wenn man nun danach fragt, wie sich eine Gesellschaft gegen derartige Anschläge widerstandsfähig machen kann, dann muss man zwei Ebenen unterscheiden. Und zwar diejenige der konkreten, unmittelbaren Opfer und diejenige des Ziels, das diese symbolisieren, das heißt das soziale Wertgefüge und die Strukturen, die politisches Handeln nach diesen Werten ermöglichen. Perfiderweise scheinen gerade diese Werte eine Resilienz auf der Ebene der Opfer zu verhindern. Denn in der Gesellschaft, die der Attentäter angegriffen hat, zählt der Einzelne mit seiner Individualität. Sie basiert auf der Vorstellung von der unteilbaren Menschenwürde. Gerade das macht sie angreifbar. Resilienz auf der Ebene der konkreten Opfer ließe sich letztlich nur erzielen, wenn diese grundlegenden Werte außer Kraft gesetzt würden, wenn die Opfer als Individuen keine Rolle spielten, wenn der Eindruck entstünde, dass ihr Tod für das Gemeinwesen keinerlei Bedeutung hätte, dass die Wunde sofort verheilt, die Lücken sofort geschlossen, die Getöteten prompt durch andere ersetzt werden könnten. In totalitären Gesellschaften ist ein derartiges Menschenbild keine Seltenheit. Das Individuum geht dort im Kollektiv auf. Es ist ersichtlich, dass eine derartige Resilienz in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht gewünscht sein kann. Gerade wenn diese die Würde des Menschen als ihr ethisches Fundament betrachtet. Daher wird jeder Anschlag gegen Menschen eine solche Gesellschaft empfindlich und heillos verletzen. Und an dem Ausmaß, wie sehr diese Verletzung wahrgenommen wird, zeigt sich, wie es die Gesellschaft mit der Menschenwürde hält. Eine wirklich offene Gesellschaft, die auf der Vorstellung vom gleichen Wert ihrer Mitglieder basiert, darf daher ihre Verwundbarkeit auf dieser Ebene nicht verheimlichen, sondern muss sie in der Reaktion auf die Attentate deutlich herausstellen. Denn sonst zeigt sie, dass sie Abstriche an ihrer ethischen und sozialen Grundlage macht, auf die das Attentat ebenfalls abgezielt hat. Das Eingeständnis der Verwundbarkeit dient dann wiederum der Resilienz insgesamt. Man kann dies als das Paradox der Resilienz in einer freiheitlichen, demokratischen und offenen Gesellschaft bezeichnen. Mit dem Widerspruch, dass die Stärke einer solchen Gemeinschaft gegenüber Angriffen auf ihre ethischen und politischen Grundlagen auf der Schwäche durch die prinzipielle Unersetzbarkeit eines jeden ihrer Mitglieder beruht, mit diesem Widerspruch muss die Gesellschaft leben. Er ist nicht vermittelbar. Ich komme nun zu dem Hauptpunkt sozusagen, zur Frage, wie die norwegische Gesellschaft mit den Anschlägen eigentlich umgegangen ist. Ich will auch dieser Frage vor dem Hintergrund des Resilienzkonzeptes nachgehen. Demnach gilt es ja, vier Faktoren zu berücksichtigen. Herr Perron hatte diese Grafik in ähnlicher Form schon in seiner Vorlesung ganz am Anfang, und die da waren, werden sich vielleicht daran erinnern. Diese vier Faktoren, die Sie hinter mir sehen, haben einen unmittelbaren Beeinfluss auf die Resilienz und sind wiederum miteinander in einem zirkulären Verhältnis verknüpft. Es gibt zwei, die sozusagen im Vorfeld eines Schadensereignisses wirksam sind. Da geht es um das Prepare, also die Vorbereitung der Gesellschaft auf mögliche Schadensereignisse, und um Prävention, um konkrete Vorbeugungsstrategien. Beide stehen natürlich miteinander in Zusammenhang. Wenn dann tatsächlich ein Schadensereignis eingetreten ist, dann gibt es Reaktionen. Einmal die direkte Reaktion auf das Ereignis, das ist das, was mit Respond bezeichnet wird, und dann schließlich eine Reaktion, die darauf abzielt, den Schaden zu reparieren und eine Befriedung des entstandenen Konflikts vorzunehmen. Das ist das Recover. Ich muss mich jetzt mal umdrehen, um diese Grafik zu sehen. Ja, Sie werden also das Schadensereignis selbst ganz unten hier lokalisieren können. Ich habe leider keinen Laserprompter dabei, um Ihnen das zu demonstrieren. Also es gibt ein Davor und Danach, aber wenn dieser Zirkel erstmal in Gang gesetzt ist, wenn es tatsächlich mal so ein Schadensereignis gegeben hat, dann ist das natürlich immer eine Kreisbewegung, weil auch irgendwann wieder ein weiteres Schadensereignis eintreten kann. Und diese Mechanismen des Recover, des Heilens, des Prozesses führen gleichzeitig natürlich wieder zu einer Prävention beziehungsweise zu einer Vorbereitung auf mögliche andere Schäden. Ich will zunächst mich mit diesem Präventionsbereich beschäftigen, also dem Prepare und dem Prevent. Es ist eine Binsenweisheit zu behaupten, dass die norwegische Gesellschaft auf einen derartigen Anschlag nicht vorbereitet war. Sie konnte es ja auch gar nicht, da der terroristische Akt in dieser Form und in diesem Ausmaß keine vergleichbaren Vorgänger hatte. Die unmittelbaren Reaktionen im In- und Ausland war denn auch, dass man solche Anschläge nicht verhindern könne. Dennoch war insbesondere die ausländische Öffentlichkeit erstaunt darüber, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Regierungsviertel von Oslo äußerst gering waren. Für einen Terroranschlag wie jenen durch die Autobombe lagen offenbar keine konkreten Handlungspläne vor, und wenn, dann hat diese Kriseninfrastruktur ganz deutlich versagt. Auch die Tatsache, dass der Täter 1,5 Stunden lang mordend über die Insel Utøya ziehen konnte, bis er gestellt wurde, und dass es allein 1 Stunde dauerte, bis die Polizei nach dem ersten Notruf auf die Insel kam, das wirft die Frage auf, ob die Kommunikation der Sicherheitskräfte wirklich gut funktioniert hat und ob man sich überhaupt auf Notfälle auf der Insel vorbereitet hatte. Angeblich habe der Polizei sogar nicht einmal ein Hubschrauber zur Verfügung gestanden, um zu der Insel zu gelangen. In einem seiner ersten Interviews am Abend Als das Ausmaß des Massakers auf Utøya noch gar nicht klar war, betonte der Ministerpräsident, dass man die Lage im Griff habe, dass man für solche Situationen oft trainiert habe und auch geprobt habe und dass der Bereitschaftsplan wie vorhergesagt funktioniert habe. Das bezog er allerdings auf die Hauptstadt Oslo. Für Selbstzweifel an Präventionsmaßnahmen ist dies sicher auch nicht die Zeit. Im Gegenteil, der Regierungschef betont damit, dass die öffentliche und staatliche Ordnung nicht gefährdet ist. Tatsächlich aber erwies sich die Polizei im Bereich des Zivilschutzes als zeitweise nicht handlungsfähig. Die scheinbare Sorglosigkeit der Norweger hinsichtlich terroristischer Akte wird auch ersichtlich in dem sehr beschränkten Personenschutz. In dem sehr beschränkten Personenschutz für hohe Repräsentanten des Staates. Auch Spitzenpolitiker werden als normale Staatsbürger angesehen, die Distanz zur Bevölkerung wird bewusst gering gehalten. In dieser Hinsicht hat man in Norwegen zu den Mitgliedern der Regierung ein ähnliches Verhältnis wie bei uns zu Kommunalpolitikern. Dies soll sich auch nach den Erfahrungen des 22. Juli nicht ändern, wohl nicht zuletzt deswegen, weil sich die Anschläge nicht direkt gegen Spitzenpolitiker gerichtet haben. Es sei denn, man vermutet, und das ist nicht ganz so unrecht, dass der Attentäter dachte, dass er auf der Insel noch Gro Harlem Brundtland trifft, als er dort ankam, aber die war schon abgereist. Dennoch werden die Kommunikations- und Mobilitätspannen nach den Anschlägen dazu führen, dass sich Strukturen im Sicherheitssystem ändern. In der öffentlichen Debatte über die Anschläge spielte das allerdings kaum eine Rolle. Auch öffentliche Schuldzuweisungen wegen der Mängel im Krisenmanagement blieben weitgehend aus. Gleichwohl hat man sehr schnell verstanden, wer oder was das eigentliche Ziel des Attentats von Oslo war. Der Ministerpräsident, der sich damals in seiner ebenfalls nur wenig gesicherten Dienstwohnung aufhielt, erst 2 Stunden nach dem Anschlag wurde draußen Polizei postiert. Der Ministerpräsident wurde allerdings sofort im Keller des Hauses in Sicherheit gebracht. Sein Aufenthaltsort wurde geheim gehalten. Das Parlamentsgebäude wurde allerdings erst mehr als 2,5 Stunden nach dem ersten Anschlag abgesperrt. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits gestellt. Im gleichen Interview, in dem Ministerpräsident Stoltenberg das Funktionieren der Sicherheitssysteme betonte, zu einem Zeitpunkt, als sich abzeichnete, dass seine Partei das Ziel der beiden Attentate war, sagte er einen Satz, der nun wegweisend wurde für alle weiteren Reaktionen auf die Anschläge. In Stunden wie diesen, sagte er, wollen wir gerade für das einstehen, an das wir glauben. Eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der politisches Engagement in Sicherheit erfolgen kann, ohne Bedrohung und in der Gewalt uns nicht einschüchtern und von ganz normalen Aktivitäten abhalten kann. Stoltenberg bekennt sich also demonstrativ zu einer offenen und gleichzeitig resilienten Gesellschaft, die von Gewaltakten weder in ihrer Handlungsfähigkeit noch in ihren grundlegenden Werten erschüttert werden kann. Zugleich fordert er mit dieser Äußerung Solidarität und nationale Gemeinschaft ein. Nicht seine Partei sieht er als Ziel, sondern die Gesellschaft insgesamt. Und sein politisches Bekenntnis ist auch nicht sozialdemokratisch, sondern sein Wir, das er verwendet, proklamiert einen breiten nationalen Konsens. Wenige Stunden später äußert er sich auf einer Pressekonferenz um 22.30 Uhr. Der Täter wurde um 18.34 Uhr festgenommen. Diesmal hat Stoltenberg ein Redemanuskript seines Staatssekretärs vorliegen. Noch im Unklaren darüber, dass es sich wirklich um einen Einzeltäter handelt, sagt er nun: Ich habe eine Botschaft an diejenigen, die uns angegriffen haben und an diejenigen, die hinter ihnen stehen. Es ist eine Botschaft von ganz Norwegen. Sie werden uns nicht zerstören. Sie werden unsere Demokratie und unser Engagement für eine bessere Welt zerstören. Sie werden nicht unsere Demokratie und unser Engagement für eine bessere Welt zerstören. Wir sind eine kleine Nation, aber wir sind eine stolze Nation. Niemand wird uns zum Schweigen bomben. Niemand wird uns zum Schweigen schießen. Niemand wird uns jemals davor abschrecken, Norwegen zu sein. Angesichts der Lage, in der Stoltenberg diese Worte sagte, kann man sich ihres Pathos kaum entziehen. Sie beschwören ein Sendungsbewusstsein, den Einsatz für eine bessere Welt und reklamieren Diesels als den Kern einer nationalen Identität. Der geringen Größe des Landes wird die Entschiedenheit dieser im Grunde recht vagen gemeinsamen politischen Überzeugung gegenübergestellt. Norweger zu sein, das bedeutet hier nicht zu schweigen, wobei offen bleibt, ob damit eine internationale Debattenkultur gemeint ist oder Norwegens Stimme auf internationaler Ebene. Die Worte zielen auch auf die Resilienz des Kollektivs. Die Gemeinschaft beschwört Stoltenberg auch auf individueller Ebene. Nicht nur das Gemeinwesen insgesamt wurde demnach getroffen, sondern auch dessen einzelne Mitglieder. Er sagt in der gleichen Pressekonferenz, heute Abend und heute Nacht müssen wir aufeinander Acht geben, einander Trost spenden, miteinander reden und zusammenstehen. Morgen werden wir der Welt zeigen, dass die norwegische Demokratie stärker wird, wenn es darauf ankommt. Wir werden die Schuldigen finden und sie zur Verantwortung ziehen. Das Wichtigste heute Abend ist, Menschenleben zu retten, sich um all diejenigen zu kümmern, die zu Schaden gekommen sind, und um deren Angehörige. Auch hier zeigt sich, dass Stoltenberg sowohl die direkte Reaktion, die Versorgung der Opfer, als auch die langfristigen Folgen im Sinne einer Stärkung der Resilienz anspricht. Noch aus dem gemeinsamen Sich-Kümmern um die Verletzten und die Angehörigen der Toten soll ein Gemeinschaftsgefühl erwachsen, das die Demokratie kräftigt. Ähnlich, auch wenn auch weniger visionär, äußert sich noch in derselben Nacht König Harald. In seiner Pressekonferenz am nächsten Morgen geht Stoltenberg viel ausführlicher auf die Opfer ein, insbesondere diejenigen auf Utøya. Sehr plastisch führt er die großen Verluste an Menschenleben, die Traumatisierung der Verletzten und der Augenzeugen sowie die Trauer der Angehörigen vor Augen. Er unterstreicht dies später am Tag durch einen Besuch der Angehörigen, die auf dem Festland vor der Insel auf Nachrichten über die Jugendlichen warten. Er selbst gehört zu ihnen, da er viele der Todesopfer und deren Familien persönlich kannte. Zwei Tage nach den Anschlägen dann, beim Gedenkgottesdienst für die Opfer am Sonntag, äußerte sich Stoltenberg erneut öffentlich. Er bereitet die Bürger auf den noch ausstehenden Schmerz vor, wenn die Namen aller Opfer bekannt würden. Und wiederum betont er, wie groß der individuelle Verlust und Schaden für viele ist, bringt aber die politische Antwort auf den Terror auf die später viel zitierte Formel, wir werden niemals unsere Werte aufgeben. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität. Verlautbarungen von Repräsentanten sind das eine, die Reaktion der Menschen sind das andere. Ohne dass es zunächst zentrale Aufrufe gab, zeigte die norwegische Bevölkerung ihre Betroffenheit von den Anschlägen und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen, indem an vielen Kirchen im Land Blumen abgelegt wurden. In Oslo wuchs das Meer aus Blumen vor dem Dom so schnell an, dass am Montag bereits der Verkehr umgeleitet werden musste. Am Montagabend versammelten sich mehr als 200.000 Menschen. Das ist für eine Nation von 4,5 Millionen Einwohnern doch eine wirklich große Zahl. 200.000 Menschen also versammelten sich vor dem Rathaus von Oslo. Alle trugen eine oder mehrere Rosen. Und ich frage mich noch immer, wo Norwegen in der Zeit so viele Rosen herbekommen hat. Stoltenberg interpretiert diese Aktion des Mitgefühls und des Miteinanders noch in seiner Rede vor Ort als eine politische Demonstration. Er sagt: Ich bin unendlich dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem die Menschen in einer kritischen Zeit mit Blumen und Kerzen auf die Straße gehen, um einen Ring um die Demokratie zu schließen. Nicht nur die Norweger solidarisierten sich in der Trauer. An der Schweigeminute am Montagmittag beteiligten sich auch die skandinavischen Nachbarn. Dieses nordische Zusammengehörigkeitsgefühl zeichnete sich schon sehr früh ab. Bereits am Abend der Anschläge schrieb die größte dänische Tageszeitung Politiken, die Anschläge hätten diejenigen getroffen, die uns am nächsten stehen und mit denen wir das Allermeiste gemeinsam haben. Wir teilen Geschichte, Sprache, Kultur und die Ansichten darüber, was eine Gemeinschaft ist und nicht ist. Es ist eine Gemeinschaft, die auf dem Glauben beruht, dass wir am weitesten kommen, wenn wir zusammenstehen und dass auch die Starken stärker werden, wenn wir die Schwachen beschützen. Eigentlich wiederum der Grundgedanke des Wohlfahrtsstaates. Und die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter schreibt ganz auf der Linie Stoltenbergs: Die offene Gesellschaft wird sich niemals ganz vor Terroristen schützen können. Dennoch können wir sie besiegen. Wir tun es jeden Tag. Jedes Mal, wenn wir unsere Meinung äußern, ein Treffen organisieren, einen Brief an Politiker schreiben, bei einer Wahl abstimmen, unseren Namen auf eine Unterschriftenliste setzen. Das sind kleine Siege für die Offenheit und die Demokratie. Aber trotzdem Siege. Wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass die Anstrengungen des Terroristen misslingen, müssen wir genau das tun, was er verhindern wollte. Wir müssen uns engagieren. Und es folgt dann der Aufruf, wer sich schon immer mit dem Gedanken getragen habe, in eine politische Partei einzutreten, das nun zu tun. Es mag dahingestellt sein, wie nachhaltig dieser Appell an das bürgerliche Engagement tatsächlich ist. Interessant ist aber, dass und wie einhellig schon die unmittelbaren Reaktionen der Politik, der Medien und der Bevölkerung die Resilienz der Gesellschaft beschworen, nicht nur auf kurze Sicht in der Bewältigung der ersten Betroffenheit und Trauer, sondern auch im Hinblick auf die Grundlagen des zukünftigen Zusammenlebens. Eine repräsentative Studie zu den kurzfristigen sozialpsychologischen Auswirkungen des Terrors hat ergeben, dass das Vertrauen in die Gesellschaft nach dem 22. Juli in Norwegen deutlich zugenommen hat. Befragt nach ihrem Vertrauen gegenüber verschiedenen Gruppen, von Familie über Nachbarn bis zu Menschen anderer Nationalität, in den Monaten April und August 2011 zeigte sich, dass 52% der Teilnehmer an dieser Studie nach den Attentaten generell mehr Vertrauen zeigten und nur 23% weniger. Und zwar weitgehend stabil durch alle Altersgruppen. Interessant ist dabei, dass das Vertrauen in die nächste soziale Umgebung, also Familie, Verwandtschaft, Freunde, auf hohem Niveau stabil blieb, während das zu größeren, unbekannteren Gruppen, also die norwegische Bevölkerung insgesamt, zu Angehörigen anderer Religionen oder Nationalitäten, dieses Vertrauen nahm noch deutlich zu. Ebenso wie das zu staatlichen und öffentlichen Institutionen wie Parlament, Regierung oder Polizei. Eine neue Kultur der Angst vor Terroranschlägen konnten die Wissenschaftler dagegen nicht nachweisen. Damit sei die These vom Ende der Unschuld widerlegt, so die Autoren der Studie. Die Norweger sind in ihrem ohnehin hohen Grundvertrauen in demokratische Institutionen und sozialen Beziehungen nicht erschüttert, sondern vielmehr bestärkt worden. Zitat: Die erfolgreiche Bewahrung des Vertrauens und die Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement nach den Ereignissen des 22. Juli waren unserer Auffassung nach eine Folge des starken Gefüges einer resilienten Zivilgesellschaft und der Netzwerke von Vertrauen, die sie institutionalisieren, so die Autoren der Studie. Von den gesellschaftlichen Prozessen zur Aufarbeitung und Verarbeitung der Terroranschläge zieht der Strafprozess gegen den Attentäter die größte öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Dass dieser trotz der Ungeheuerlichkeit der Tat voll und ganz rechtsstaatlichen Prinzipien folgen sollte, stand nie zur Diskussion. Man nahm zur Kenntnis, dass auch diesen Menschen ein versierter Strafverteidiger zustand, und dem Rechtsanwalt, der diese Rolle übernahm, zollte man Respekt. Man bekannte sich zu diesem Verfahren, auch wenn die Rekapitulation der Ereignisse im Laufe des Prozesses gerade angesichts des zynischen Auftretens des Attentäters als schmerzhaft sowohl für die Opfer wie auch für die Öffentlichkeit angekündigt wurde. Als ebenso schwer erträglich wurde von vielen die Diskussion über die Zurechnungsfähigkeit des Täters aufgefasst. Dabei ging es nicht darum, ob er psychisch gestört sei oder nicht, darüber sind sich die Gutachter nämlich im Prinzip einig, sondern darum, ob er aufgrund der ihm attestierten Persönlichkeitsstörung schuldfähig ist. Die Vorstellung, dass er für die generalstabsmäßig geplante Tat nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, ist insbesondere für die Angehörigen der Opfer eine schwere Belastung, auch wenn er wohl in keinem Fall jemals wieder auf freien Fuß kommen wird, sondern entweder im Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung oder in der geschlossenen Psychiatrie bleiben wird. Doch auch diese Debatte wurde in der Öffentlichkeit sehr besonnen geführt. Natürlich bleibt abzuwarten, wie das Urteil am 24. August ausfallen und wie die Öffentlichkeit darauf reagieren wird. Doch scheint der Prozessverlauf bislang zu bestätigen, dass Norwegen seinem Bekenntnis zu den Werten der offenen demokratischen Gesellschaft treu bleibt. Interessant ist aber auch, dass eine Art Metareflexion, also eine Reflexion auf der Ebene, wie eigentlich geredet wird, eine Art Metareflexion über den Umgang der Gesellschaft mit den Terroranschlägen eingesetzt hat, die insbesondere die Aufmerksamkeit, die dem Täter geschenkt wird, und die Rolle der Nachrichten und Massenmedien hinterfragt. Und da auch ich das kritisch sehe, vermeide ich, wie gesagt, den Namen des Attentäters. Dieses Medienbewusstsein zeigte sich schon wenige Tage nach der Tat, als die ersten Fotos vom Attentäter kursierten. Sie werden sich daran sicher noch erinnern. Denn diese Fotos, die zeigten sich sehr schnell als Teil einer Selbstinszenierung. Der Attentäter hatte die Aufnahmen von sich selbst noch als gut aussehender, netter junger Mann, wie auch in seinen skurrilen Fantasieuniformen, ins Netz gestellt, um die Berichterstattung und das öffentliche Bild von ihm zu manipulieren. Die Bild-Zeitung beging noch den Fauxpas, eines dieser Fotos ganzseitig auf den Titel der Sonntagsausgabe zu setzen, mit der Schlagzeile »Der Teufel von Oslo«, während viele andere Medien dieses Material entweder sehr zurückhaltend oder gar nicht verwendeten. Diese Zurückhaltung nahm nochmals zu, als Opfer sich darüber beklagten, dass sie oft mit Bildern des Täters als Aufmacher konfrontiert werden und dazu übergingen, die Zeitungen in Auslageregalen umzudrehen, was von der Presse dann gleichwohl zu einem Akt der Identitätsstiftung mythisiert wurde. Die Opfer würden sich landesweit an dieser Praktik erkennen und sich wortlos verstehen. Das liest man auch in deutschen Medien immer. Ich halte das für ein bisschen übertrieben. Einige norwegische Online-Ausgaben von Tageszeitungen führten immerhin einen sogenannten Breivik-Button ein, mit dem Berichte über den Prozess und die Attentate sowie Bilder vom Täter voll und ganz ausgeblendet werden konnten. Mit einem Klick waren alle Nachrichten darüber weg. Um die Welt gingen auch die Bilder vom Protest gegen die öffentliche Aufmerksamkeit für den Täter und die ihn begleitende mediale Inszenierung in Form einer Demonstration, die wiederum selbst eine geschickte Inszenierung war. Nachdem sich der Täter nämlich im Prozess sehr abfällig über das Lied »Kinder des Regenbogens« des norwegischen Liedermachers Lillebjørn Nielsen geäußert hatte, das er hasste, weil damit schon die kleinen Kinder einer marxistischen Gehirnwäsche unterzogen würden, wie er sagte, als Antwort darauf versammelten sich 40.000 Menschen im April in der Nähe des Gerichtsgebäudes, um eben dieses Lied zu singen. Man mag darin eine äußerst sanfte Form der Lynchjustiz erkennen, denn der Täter sollte das verhasste Lied ja hören. Er sollte sozusagen damit gequält werden. Andererseits drückt sich darin aber auch das Bestreben aus, einen als wesentlich betrachteten Teil des identitätsstiftenden kollektiven Gedächtnisses zu rehabilitieren, sich zu gemeinsamen Werten zu bekennen und sich darin der Gemeinschaft zu versichern. Dabei geht es weniger um den recht banalen Text dieses Liedes selbst, der die Vielfalt der Menschen und das interkulturelle Miteinander preist, als um die Erfahrungen und Erinnerungen, die die protestierenden Menschen mit dem Lied verbinden. Auch dies würde ich als Anzeichen für einen hohen Grad an Resilienz und dem Wunsch nach der Wiederherstellung eines stabilen gesellschaftlichen Fundaments werten. Die gründliche politische Diskussion der Motive des Täters und ihrer Verankerung in der Bevölkerung steht dagegen noch aus und wird wohl auch noch vom Interesse am Strafprozess überschattet. Auf diesen Mangel hat vor einigen Wochen der bekannte Schriftsteller Jan Kjærstad hingewiesen, und zwar auch im Hinblick darauf, wie in Zukunft solche Anschläge zu verhindern sei, wobei Kjærstad eher auf eine geistige Immunisierung gegen gefährliche Theorien, die in Gewalt umschlagen, setzt, als auf konkrete Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen. Dass es darauf keine schnellen Antworten gibt, ist ihm bewusst. Doch verstörend findet er das fehlende öffentliche Interesse an dieser Frage. Auf der Ebene des politischen Handelns blieb die Regierung dagegen ihrer von Anfang an eingeschlagenen Linie treu. Es werden keine restriktiven Sicherheitsgesetze diskutiert, die eine Einschränkung der offenen Gesellschaft darstellen würden. Und manche politische Beobachter sehen darin einen dezidiert anderen Weg als die Reaktion der USA auf die Anschläge des 11. September, die allerdings, das muss man wohl sagen, ganz andere Voraussetzungen hatten. Bemerkenswert ist dagegen, dass Ministerpräsident Stoltenberg offenbar kein politisches Kapital aus den Anschlägen ziehen konnte. Zwar genießt er gerade wegen seiner besonnenen und souveränen Reaktionen auf die Anschläge breites überparteiliches Ansehen, doch nach jüngsten Umfragen käme die jetzige Regierungskoalition nicht mehr auf eine Mehrheit. Stärker sind dagegen die Mitte-Rechtsparteien geworden. Auch die Fortschrittspartei hat sich nach den Verlusten in der Kommunalwahl kurz nach den Anschlägen wieder erholt. Ich lese das als Anzeichen dafür, dass die von Stoltenberg propagierten Werte und Ideale, die weite Teile der Bevölkerung offenbar teilen, nicht in erster Linie als sozialdemokratisch wahrgenommen werden und dem Terror zu keiner Polarisierung innerhalb der Parteienlandschaft führt. Und selbst wenn der politische Einfluss der Fortschrittspartei in der nächsten Zeit zunehmen sollte, wäre das nicht unbedingt als eine Folge der Attentate oder als ein Erfolg des Täters und seiner verquasten Ideologie zu werten. Umso beunruhigender ist die Akzeptanz für diese Partei. Und es ist Jan Kjærstad recht zu geben, dass eine Diskussion über die Ursachen der Gewalt dringend nötig ist. Meine Damen und Herren, ich hoffe gezeigt zu haben, dass die offene Gesellschaft, als die sich Norwegen versteht, ein hohes Maß an gesellschaftlicher Resilienz ermöglicht hat und dass die Reaktionen auf die Anschläge diese Resilienz eher verstärkt als vermindert haben. Ob oder inwiefern dieses norwegische Modell übertragbar ist auf andere Gesellschaften und ob wir in Deutschland zum Beispiel davon lernen könnten, das können wir vielleicht in der Diskussion besprechen und ich bedanke mich jetzt schon für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Applaus